Und dann habe ich weiterhin versucht, das Krankenhaus zu kontaktieren, irgendwelche Infos zu bekommen. Und dann war er auf einmal verschwunden. Er war weg. Er würde da in dem Krankenhaus gar nicht mehr liegen. Und ab dem Moment war er für uns nicht mehr auffindbar. Mit Tag des Schlaganfalls gingen die Abbuchungen und Überweisungen los. Geldabhebungen immer in Tausenderschritten und Überweisungen bis 25.000 Euro.
Manchmal sind es nur ganz kurze Momente, die ein Leben komplett verändern können. Ein Augenblick, eine Entscheidung, ein Ereignis, ein Wimpernschlag und danach ist alles anders. Ich bin Philipp Fleiter und ich treffe in diesem Podcast Menschen, um mit ihnen genau über diesen einen Moment zu sprechen, der ihr Leben für immer verändert hat. Mein Gast ist heute Friederike Brüning. Friederike hat uns geschrieben, weil sie das, was ihrer Familie und ihr passiert ist, unbedingt öffentlich machen will. Der Grund, sie möchte andere warnen und davor schützen, dass euch vielleicht dasselbe passieren könnte. Friederike, der Moment, über den ich heute mit dir sprechen möchte, der liegt im August 2020 und du und deine Schwester, ihr fahrt spontan nach Cuxhaven zu eurem Vater Wolfgang, nachdem ihr eine ja beunruhigende Nachricht von seiner Lebensgefährtin bekommen habt. Was steht denn in dieser Nachricht?
Ja, in der Nachricht steht, dass es unserem Vater sehr schlecht gehen würde und sie die Vollmacht nun damit an uns abtritt und weiter eigentlich nichts. Seine Schlüssel sind auf dem Weg zu uns. Punkt.
Wow, okay. Ihr fahrt sofort los. Was findet ihr denn vor, als ihr in der Wohnung ankommt?
Ja, unser Vater lag in Embryonalstellung, zusammengekrümmt auf seinem Bett, war nicht mehr ansprechbar oder kaum ansprechbar. Und wir wussten nicht, wie es weitergeht.
Boah, das ist ja auch ein Anblick, den man als Tochter auf keinen Fall haben möchte. Was geht dir in diesem Moment durch den Kopf?
Ja, wir waren geschockt. Also wir wussten jetzt nicht, müssen wir den Krankenwagen rufen? Ist es hier gleich zu Ende? Rufen wir den Bestatter an? Ja, wir waren geschockt. Man kannte diese Situation nicht. Wir wurden in eine Situation geschmissen, die wir so noch nicht erlebt haben und mussten erstmal überlegen, wie es weitergeht.
Ja, absoluter Schockzustand, das kann ich mir vorstellen. Damit wir verstehen, wie es überhaupt zu diesem Moment kommt und was das mit dieser Vollmacht auf sich hat, die du gerade schon genannt hast, müssen wir vielleicht mal einige Jahre zurückgehen und zwar ins Jahr 2013. Da trennen sich deine Eltern. Was ist damals passiert?
Ja, es war schon lange schwierig zwischen meinen Eltern. Er hatte immer mal wieder andere Frauen und nun kam es raus, dass er wieder jemanden hatte. Das war auch die besagte Lebensgefährtin. Und daraufhin haben sich meine Eltern dann getrennt. Er ist auch ausgezogen und ziemlich zeitnah dann mit seiner Lebensgefährtin auch zusammengezogen.
Das heißt, die Beziehung deiner Eltern war jetzt vorher schon nicht so ganz perfekt. Das hast du dann als Kind wahrscheinlich auch schon mitbekommen in der Zeit, oder?
Das ging über viele Jahre schon. Und am Ende war es absehbar, der Zeitpunkt der Trennung. Und somit, es war wieder eine andere Frau im Spiel und dann war klar, jetzt ist der Cut.
Wie alt bist du damals, als es zu diesem Cut kommt?
Zu dem Zeitpunkt 31 Jahre alt.
Ja, okay, das ist ja dann vielleicht nochmal was anderes, als wenn sich die Eltern trennen, wenn man Kind ist. Da versteht man dann doch mehr, hat vielleicht schon seine eigene Familie, seine eigene Sicht auf die Dinge. Mhm. Aber ist wahrscheinlich trotzdem kein schönes Gefühl, wenn die Eltern sich trennen, oder?
Nein, überhaupt gar nicht. Wobei wir immer sehr zu unserer Mutter gehalten haben, dadurch, dass wir mitgekriegt haben, was die ganzen Jahre passiert ist. Und haben ihr im Nachhinein dann natürlich auch gesagt, also sie hätte auch sich vorher schon trennen können und hätte nicht wegen uns Kindern zusammenbleiben müssen mit ihm. Ich glaube, das hätte für alle einiges einfacher gemacht, wenn wir das nicht mitgekriegt hätten alles.
Wie ist es für dich? Bist du sauer auf deinen Vater, gerade weil du ja mitbekommen hast, was er alles so gemacht hat? Bist du enttäuscht? Nimm uns mal ein bisschen mit.
Über die ganzen Jahre immer sauer gewesen, gar keine Frage. Alleine, weil wir es im Prinzip schon von klein auf immer mitgekriegt haben, was er da so treibt. Und dadurch war das Verhältnis auch ein sehr, sehr schwieriges zwischen uns. Sowieso, weil wir vom unserem Sturkopf haben wir beide und haben uns deswegen schon immer sehr aneinander gerieben. Aber diese Situation, das hat es dann natürlich immer noch schwieriger gemacht.
Das heißt, für euch war gar nicht lange überlegen, auf welcher Seite ihr steht in diesem Streit sozusagen.
Nein, also von vornherein war klar, wir halten zu Mama. Und hat sich dann auch über 2 Jahre nach der Trennung tatsächlich hingezogen, dass wir keinen Kontakt zu ihm hatten.
Ah, krass, okay. Dein Vater Wolfgang, der zieht erstmal in eine eigene Wohnung, dann geht's aber recht schnell weiter. Er zieht mit Heike zusammen, das ist die Frau, mit der er die Affäre hatte, richtig?
Genau, richtig. Sie hatte Eigentum, sie hatte ein Einfamilienhaus und da ist er dann mit eingezogen.
Und du hast gesagt, 2 Jahre lang hattest du keinen Kontakt mit deinem Vater, aber irgendwie hast du dich ja dann doch wieder entschieden, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Erzähl uns mal davon.
Ja, ich hatte mit meiner Schwester zusammen dann überlegt, es waren ja nun auch einige Enkelkinder schon da und das war sein Ein und Alles. Und für uns war dann irgendwann klar, so sauer wir auch auf ihn sind, aber den Kontakt zu den Enkelkindern, den wollen wir ihm nicht für immer verwehren. Und haben dann langsam den Kontakt wiederhergestellt. Wir haben ihm einen Brief geschrieben und so kam er uns dann das erste Mal wieder besuchen.
Und das war eher so, höre ich raus, eine Art Vernunftentscheidung.
In dem Moment war es eine Vernunftentscheidung. Wir wollten nicht, dass die Enkelkinder auf ihren Opa verzichten müssen oder ihn auch gar nicht erst kennenlernen. Und auch für ihn, weil wir immer wussten, wie wichtig ihm die Enkelkinder sind.
Wie würdest du denn deinen Vater Wolfgang beschreiben?
Also er hatte 2 Gesichter. Auf der einen Seite hat er wirklich alles für uns Kinder getan. Wir hatten, Zeit unseres Lebens hatten wir Pferde zu Hause, wir haben Reiten gelernt, er hat uns überall hingefahren, er hat, also für uns hätte er sein letztes Hemd gegeben. Aber das konnte dann auch die Stimmung von einer auf die andere Sekunde wieder umschwingen und dann war die Laune schlecht, alles war verkehrt, sehr aufbrausend. Es war sehr, sehr schwierig.
Die Frage klingt jetzt komisch, aber ich glaube, sie ist wichtig, um diese ganze Geschichte zu verstehen. Ist dein Vater vermögend?
Ja, war er. Also er war jahrelang Prokurist einer großen Firma, hat einige Lebensversicherungen gehabt, immer gut gespart. Es war immer viel und gut Geld da, ja.
Es klingt so ein bisschen raus, dass Job bei ihm auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Das habt ihr als Kinder wahrscheinlich auch zu spüren bekommen, oder?
Er war sehr viel arbeiten, ist morgens 6:30 aus dem Haus, kam abends gegen 6:30 erst wieder. Das hat er irgendwann auch später mal gesagt, dass er das anders machen würde im Nachgang, aber die Zeit lässt sich nun mal nicht zurückdrehen. Aber er war Zeit seines Lebens sehr viel arbeiten, ja. Er brauchte das auch für sich, also diese Anerkennung, gut im Job, gutes Geld verdienen, das war so, das, dieses, was man darstellt, das war sehr wichtig für ihn.
Das ist ja was, was es bei vielen Männern, nicht nur dieser Generation gibt, sondern leider heute noch. Es sind vor allem Männer, die sich da sehr stark drüber definieren, über diesen Erfolg im Job leider. Du hast gesagt, aber auf der anderen Seite, diese 2 Gesichter, er scheint ja auch ein total liebevoller Opa gewesen zu sein.
Absolut. Also wir sind uns auch sicher, würde er noch leben, wären jetzt mindestens 5 kleine Ponys bei uns auf dem Hof und alle hätten ihren Kutschenführerschein und würden mit kleinen Kutschen durch den Wald düsen. Das wäre sein Traum gewesen, ja.
Und jetzt gibt es da diese neue Frau, Heike, die neue Partnerin, die ehemalige Affäre, die jetzt seine Partnerin ist. Lernst du die denn richtig kennen jetzt, wo der Kontakt wieder mehr wird zwischen euch und eurem Vater?
Nein, mitgebracht hat er sie nie. Wir haben sie mal einmal gesehen in ihrer Firma, als wir ihn da besucht haben, aber uns ihr vorgestellt hat er nicht.
Hast du denn von ihr so einen Eindruck von dem ein-, zweimal sehen oder beziehungsweise wie ist dieser erste Eindruck von ihr?
Ein kleines, zartes Persönchen, die keiner Fliege was zuleide tun kann, wenn man sie das erste Mal sieht, ja.
Du sagst jetzt schon, wenn man sie das erste Mal sieht. Also was ich sehr interessant fand, deine Mutter bekommt damals, als sie noch mit deinem Vater zusammen ist, einen Anruf von Heikes damaligen Mann. Sie war nämlich auch noch verheiratet. Was will der denn von deiner Mutter?
Er hat sich bei meiner Mutter gemeldet und hat gefragt, ob es wohl sein kann, dass seine Frau mit meinem Vater ein Verhältnis hat.
Das ist ja nun auch ein Anruf, den man nicht unbedingt bekommen möchte. Wusste das deine Mutter zu dem Zeitpunkt schon?
Wir haben viel zusammen auch immer spekuliert und beobachtet und ob da wieder irgendwo was läuft mit einer. Also unsere Vermutung war auf jeden Fall da, ja.
Und dann kommt dann noch so ein anderer Mann dazu und sagt, ich glaube das auch. Und ab da war es dann relativ klar. Habt ihr euren Vater darauf angesprochen oder hat deine Mutter ihn darauf angesprochen?
Ja, sie war eines Abends, musste sie zu ihrer Schwester und meine Schwester und ich hatten dann ein sehr komisches Bauchgefühl und sind zu uns nach Hause gefahren und haben ihr Auto vor der Tür gesehen. Also meine Mutter nicht da, die Heike zu Besuch und dann haben wir durchs Fenster gesehen und sie auf frischer Tat ertappt. Und das haben wir Mama dann auch so gesagt und daraufhin hat sie ihn angesprochen und auch sofort die Trennung ausgesprochen.
Und da war es dann auch egal, ob er es zugibt oder nicht, da war dann einfach vorbei.
Er hat es dann tatsächlich zugegeben, weil er wusste, wir haben ihn gesehen und er braucht es nicht mehr leugnen.
Und dieser Mann, also der mittlerweile Ex-Mann von Heike, hat dann später nochmal zu euch Kontakt aufgenommen und hat euch so ein bisschen, ja, gewarnt, kann man eigentlich schon fast sagen. Was hat er euch gesagt?
Wir haben Kontakt aufgenommen mit ihrem Ex-Mann, mit dem sie eine große Firma zusammen hatte. Und der hat uns einiges berichtet, dass sie ihn jetzt auch vor Gericht zieht, verklagt. Das war auch ein langer, sehr langer Prozess zwischen den beiden mit der Scheidung. Also sie ist da knallhart, hat gute Anwälte, weiß selber auch unheimlich gut Bescheid. Er hat uns über die ganzen, über ihre Machenschaften aufgeklärt, was sie nebenbei noch so gemacht hat, ihm vorgelegt hat, was er unterschreiben soll an Papieren, was er natürlich immer blind gemacht hat. Sie hat das Büro geleitet, er die Werkstatt und hat sich da total auf sie verlassen und hat alles blind unterschrieben, immer und das auch weiterhin gemacht, auch nach der Trennung sogar noch. Sie hat sich die abbezahlten Häuser unter den Nagel gerissen. Er hat alle bekommen, die noch abbezahlt werden müssen. Dann sollte er viel Miete nachzahlen für die große Lagerhalle, die sie hatten. Er sagt, ich kann nicht mal mehr zur Bank gehen und einen Kredit beantragen. Sie hat mir alles genommen. Im Nachhinein kam auch raus, sie hat stand vor Gericht wegen 90.000 Euro Steuerhinterziehung. Also sie hat schon einiges auf dem Kerbholz.
Und das hört man dann und weiß, das ist jetzt die neue Frau von meinem Vater, der auch Kohle hat. Das fühlt sich wahrscheinlich sehr gruselig an, oder?
Erstmal, ehrlich gesagt, noch gar nicht, weil wir wussten, sie hat selber genug Geld, er hat seins und die leben jetzt ihr Leben da zusammen. Jeder sorgt für sich selber, jeder hat sein Auskommen. Da hatten wir noch überhaupt nicht die Vermutung, dass sie an sein Geld gehen würde.
Ah, okay. Ja, und dann gibt's etwas, was alles ändert. Sommer 2016, dein Vater bekommt einen Schlaganfall. Es ist, glaube ich, nicht der erste, aber es ist der bisher schlimmste, oder?
Also darüber hat uns die Lebensgefährte dann tatsächlich noch informiert. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und sie wollte gerne mit ins Krankenzimmer. Wir kannten sie ja aber überhaupt nicht und haben gesagt, das ist so ein privater Moment, das wollen wir gerne alleine. Also ich und meine Schwester würden gerne alleine in sein Zimmer. Da war sie schon etwas pikiert, das merkte man, aber er war auch nicht ansprechbar, hat nur gestammelt, also man konnte ihn überhaupt nicht verstehen. Wir wissen auch nicht, ob er realisiert hat, dass wir es sind. Und dann war der Besuch relativ schnell vorbei, weil sein Gesundheitszustand wirklich schlecht war und es auch nicht zugelassen hat.
Nur kurz für die Einordnung, ich glaube, er hat vorher schon kleinere Schlaganfälle gehabt, war aber so noch ganz fit bis zu diesem großen 2016, oder?
Genau, ich weiß nicht, zwei oder drei kleine Schlaganfälle, auch ein Herzinfarkt war dabei. Er konnte auf einem Auge nicht mehr gut sehen, konnte aber noch Auto fahren und alles selbstständig. Also es sind ansonsten keine Schäden zurückgeblieben.
Und jetzt seht ihr ihn in diesem schrecklichen Zustand und ich glaube, die Ärzte hatten jetzt auch nicht so viel Hoffnung zu dem Zeitpunkt.
Gar nicht. Mein Bruder war einen Tag später nochmal da und hat CT-Bilder gesehen. Da war vom Gehirn wirklich drei Viertel war schwarz. Da war nichts mehr da.
Und zwei Tage nach diesem ersten Besuch willst du ihn wieder besuchen. Was passiert dann?
Uns wird von den Ärzten gesagt, dass eine Vorsorgevollmacht auf den Namen von Heike vorliegt und wir keinen Zutritt zu ihm bekommen. Weder und auch keine Informationen, weder über seinen Gesundheitszustand noch ob er die Nacht überlebt hat. Sie haben einfach gar nichts gesagt. Wir sind dann unverrichteter Dinge wieder gefahren.
Das heißt, ihr fahrt dahin und ihr könnt nicht zu eurem Vater und ihr wisst nicht mal, was mit dem ist, obwohl ihr im Prinzip schon die Ahnung habt, dass es wirklich sehr, sehr schlecht um ihn steht und dass er theoretisch bald sterben könnte.
Richtig. Und dann habe ich weiterhin versucht, das Krankenhaus zu kontaktieren, irgendwelche Infos zu bekommen. Und dann war er auf einmal verschwunden. Er war weg. Er würde da in dem Krankenhaus gar nicht mehr liegen. Und ab dem Moment war er für uns nicht mehr auffindbar.
Wie ist es möglich, dass Friederike keinerlei Infos mehr zu ihrem eigenen Vater bekommt? Die Erklärung dafür ist eine Vorsorgevollmacht. Was eigentlich einen sinnvollen Hintergrund hat, wird hier zur Hölle für Wolfgangs Kinder. Bestimmt habt ihr schon mal davon gehört, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung. Kurz gesagt, das sind alles Dokumente, die dafür sorgen sollen, dass meine Wünsche und Entscheidungen respektiert werden, falls ich nicht mehr selbst in der Lage bin, sie zu äußern. Das ist jetzt kein Thema, was man schön im Familienkreis gerne bespricht, aber als meine Oma vor ein paar Jahren verstorben ist, waren wir in der Familie sehr froh, dass es diese Vollmachten gegeben hat. Denn mit einer Vorsorgevollmacht bestimme ich eine Person meines Vertrauens, die rechtsverbindliche Entscheidungen für mich treffen darf. Das kann in Situationen nötig werden, in denen ich nicht mehr selbst handeln kann, zum Beispiel durch Krankheit im Alter oder nach einem schweren Unfall. Ohne eine solche Vollmacht dürfen selbst nahe Angehörige, also jetzt außer Ehepartner, nicht automatisch füreinander entscheiden. Das bedeutet, falls ich in einem solchen Fall keine Vorsorgevollmacht habe und nicht verheiratet bin, bestimmt ein Gericht eine rechtliche Betreuungsperson für mich. Das ist vom Gedanken her eine super Sache, aber in den falschen Händen kann das gewaltig schiefgehen, wie die Geschichte von Friederikes Vater Wolfgang zeigt. Boah, ich glaube, ich wär durchgedreht an deiner Stelle. Das macht mich jetzt beim Hören schon so wütend, weil das einfach so gemein ist und so kalt. Wie war das für dich?
Ja, schlimm. Also ich habe dann ja angefangen rumzutelefonieren, um zu gucken, ob ich ihn in umliegenden Krankenhäusern finde. Dann haben wir aber auch angefangen, online Todesanzeigen zu durchforsten, ob er da schon beisteht, weil wir ja gar nicht wussten, lebt er noch oder lebt er nicht mehr. Und das war, hingen wir in der Luft, bis ich nach 3 Monaten ihn dann wirklich nach tagelangem Rumtelefonieren, stundenlang, gefunden habe in einer Klinik in Hamburg.
Lass uns nochmal über die Tage sprechen, bevor du ihn findest. Also kannst du uns dein Gefühl beschreiben? Ist das Wut? Ist das Verzweiflung? Ist das Traurigkeit? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so abgeschnitten zu werden auf einmal von meinem Vater, von einer ja mir fremden Person eigentlich.
Also da war es wirklich schon, da ist es schon umgeschlagen in Wut, weil wir so hilflos jetzt davor standen und nicht wussten, an wen wir uns wenden können. Wir wussten da schon, da müssen wir alleine durch, uns kann keiner helfen. Es macht sich ja keine, man kann ja dann nicht einen Privatdetektiv engagieren, der dann sich auf die Suche nach dem Vater macht. Wir haben einfach keinerlei Informationen bekommen, wussten aber auch nicht, wo wir anfangen oder aufhören sollen.
Ja, und dann kommt ja noch diese Ungewissheit dazu, was du gerade gesagt hast, dass du praktisch die Todesanzeigen in den Zeitungen durchblätterst. Ja, in der Hoffnung ist ja nicht richtig, aber in der Angst, den Namen deines Vaters zu lesen.
Richtig.
Das muss ja wahnsinnig schlimm sein.
Ja.
Und dann kommt eben, du hast es gerade gesagt, du telefonierst da sämtliche Kliniken ab, fährst dahin, fragst überall nach und dann bist du, glaube ich, irgendwann bei einem Krankenhaus in Hamburg angekommen und die sagen dir dann, ja, der liegt hier.
Also auch dieses ganze Rumtelefonieren gestaltete sich ja schon deswegen schwierig, weil keiner freiwillig Infos rausgibt, wenn er überhaupt nicht weiß, wen er da am Ende hat. Gibt es eine Vorsorgevollmacht? Darf ich Infos überhaupt rausgeben? Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, Patienten anonym in einem Krankenhaus aufnehmen zu lassen. Denn wird gar nicht gesagt, ob er da überhaupt liegt oder nicht. Und die in Hamburg haben dann tatsächlich gesagt, ja, den Namen kennen wir, der liegt hier.
Und dann wahrscheinlich bei dir erstmal große Erleichterung, oder?
Noch nicht so richtig. Also die Freude, es war Freude da, dass wir endlich wissen, er lebt noch. Aber man wusste ja auch nicht, was kommt jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ja. Wenn wir da hinfahren sollten, was erwartet uns?
Und ihr seid hingefahren, ne? Erste Wiedersehen nach vielen, vielen Monaten. Wie ist dieses Wiedersehen?
Sehr überrascht auf allen Seiten. Also Heike war auch gerade bei ihm im Zimmer. Wir hatten extra sein frisch geborenes Enkelkind mitgenommen, damit er das kennenlernt oder sieht. Er saß im Rollstuhl und ja, haben uns überrascht angeguckt und erstmal, also es wurde erstmal nichts gesagt.
Okay, aber er kann schon wieder sprechen zu dem Zeitpunkt oder kann er nicht sprechen wegen des Schlaganfalls?
Ganz, ganz schwer. Also es hat auch ganz, ganz lange gedauert, bis wir uns da reingehört haben. Sehr nuschelig und unverständlich.
Und was hast du für ein Gefühl, wie er auf dich reagiert? Also klar, Überraschung ist natürlich erstmal da, aber ist das eine Wiedersehensfreude? Gerade ihr habt das Enkelkind dabei, da würde man sich doch jetzt eigentlich in so einem Hollywood-Film würden sich alle in die Arme fallen und es würde schöne Musik laufen und die Sonne durchs Fenster scheinen. Wie sind so die Gefühle?
Nee, also er wirkte sehr skeptisch. Er hat sich sofort, da ging die Hand in den Kinderwagen zu seiner Enkeltochter die ganze Zeit und hat auch da immer hingeguckt. Aber uns hat er wenig bis gar nicht angeguckt und auch nur sehr zurückhaltend mit uns gesprochen. Und das war auch dieser Moment, wo wir gedacht haben, ach, sie hat ihn schon irgendwie so ein bisschen bearbeitet. Ansonsten würde er nicht so skeptisch und negativ auf uns reagieren.
Also du hast schon den Eindruck, dass er irgendwie abweisend auf euch reagiert, weil er ja beeinflusst wurde.
Auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt ja.
Mhm. Heike ist ja auch mit dabei, hast du gerade gesagt. Wie verhält die sich denn in diesem Moment?
Sie wollte ihn wegschieben von uns. Also ganz abweisend, gar nicht mit uns gesprochen, uns auch nicht angeguckt, so getan, als wären wir nicht mit im Raum. Und wollte mit ihm losschieben und die Gelegenheit haben wir dann genutzt und haben gesagt, das ist aber schön, dass ihr losschieben wollt, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Spaziergang und sind dann am Rollstuhl die ganze Zeit geblieben neben ihm und haben versucht, uns mit ihm zu unterhalten.
Und du sagst versucht, weil es nicht geklappt hat?
Weil sie dazwischen gegangen ist viel, sie hat es versucht zu unterbinden und hat uns nicht zu Wort kommen lassen.
Boah, wird man, glaube ich, ganz schön sauer. Also ich an deiner Stelle wäre ganz schön sauer geworden, weil ich denke so, Mädel hier, mit wem redest du? Ich bin seine Tochter. Misch dich da mal nicht ein. Aber scheinbar hat sie sich da ja nicht wirklich reinreden lassen. Die hat einfach durchgezogen.
Hat sie sich überhaupt nicht von beeinflussen lassen. Gar nicht.
Krass. Dann geht ihr nach diesem Spaziergang auseinander. Mit welchem Gefühl? Also verabschiedet ihr euch im Sinne von bis bald, hoffentlich sehen wir uns bald wieder oder es gibt direkt Pläne für den nächsten Besuch oder wie geht ihr da auseinander?
Also wir haben zu ihm gesagt, bis bald, Papa, wir kommen die nächsten Tage nochmal wieder. Erhol dich gut und sind dann gefahren.
Mit dem Gefühl, dass ihr ihn wiederseht, bald wiederseht.
Auf jeden Fall. Jetzt, wo wir wussten, wo er liegt und wir haben ja auch gesehen, es geht ihm noch nicht so gut, dass er wieder nach Hause kann oder zurück kann in seine Wohnung, wussten wir, er wird da noch eine Zeit verbringen und dann kommen wir die nächsten Tage wieder.
Und dazu kommt es dann auch, dass ihr ihn nochmal besucht oder wie funktioniert das dann?
Wir sind, ich weiß nicht, ungefähr eine Woche später nochmal hingefahren. Wir hatten ihn beim vorherigen Treffen auch gefragt, möchtest du uns wiedersehen? Da sagte er, ja, das war das, was wir verstanden haben. Wir sind dann eine Woche später nochmal hingefahren und da waren sie gerade draußen im Park bei dem anliegend am Krankenhaus und wir sind auf ihn zugegangen und er hat sofort Zeichen gemacht, dreh um und hat sich von Heike wegschieben lassen. Hat uns nicht beachtet, hat uns da so stehen lassen.
Boah, wie war das für dich?
Fassungslos. Wir wussten ja überhaupt nicht, warum, wieso, weshalb. Wir haben ja noch in keiner Richtung irgendwelche Antworten gekriegt. Man fängt ja an, sich die Fragen zu stellen. Warum ist er so komisch? Warum reagiert er so abweisend? Haben ja aber keine Antworten gekriegt. Und dann wird man da stehen gelassen, ist den weiten Weg nach Hamburg gefahren, mit Enkelkind wieder, mit Baby. Und er lässt sich einfach wegschieben und ist wütend auf uns. Und wenn man nicht weiß, warum, fassungslos. Und Wut auf Heike, weil wir da schon gemerkt haben, das muss von ihr kommen. Von alleine wäre er nicht so.
Jetzt wird euer Vater Wolfgang irgendwann aus dem Krankenhaus entlassen. Weißt du, in welchem Zustand er da ist? Also kriegt ihr da Informationen drüber?
Gar nicht, überhaupt nicht. Wir wussten ja auch nicht, zu welchem Zeitpunkt wird er entlassen. Wir haben dann irgendwann im Krankenhaus angerufen, ob er noch da ist, bevor wir uns wieder auf den weiten Weg machen. Nein, er wäre nicht mehr im Krankenhaus. Da war für uns dann klar, okay, entweder ist er in einer Reha-Klinik oder bei ihr zu Hause, und haben dann alles Mögliche versucht. Wir haben ihm E-Mails geschrieben, wir haben ihm Fotos geschickt, wir haben versucht anzurufen. Es wurde nichts beantwortet, gar nichts.
Seid ihr auch mal hingefahren, weil ihr wusstet ja, wo die Heike wohnt oder wo er jetzt wohnt?
Ja, das haben wir auch gemacht. Wir haben uns vor die Tür gestellt oder an der Straße so ein bisschen verdeckt und haben gewartet, bis sie das Haus verlässt, und haben dann geklingelt, aber es hat niemand aufgemacht. Wobei wir ja auch nicht wussten, in welchem Zustand ist er. Liegt er im Bett? Kann er sich selber zur Tür bewegen? Also wir wussten nicht, in welchem Zustand er ist und ob er uns selber überhaupt die Tür aufmachen kann. Wir sind auch da unverrichteter Dinge wieder gefahren.
Jetzt mit dem Wissen von heute, glaubst du, dein Vater weiß damals, dass ihr versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat uns gesperrt im Handy, beziehungsweise unsere Nummern gelöscht, dass er gar nicht sieht, wer da anruft. Wenn sie weggefahren ist, vielleicht auch die Klingel abgestellt, E-Mails. Ich glaube, er konnte den Laptop selber nicht mehr bedienen. Die hat sie alle abgefangen und gelesen, Briefe auch. Briefe kamen ungeöffnet wieder zurück. Er wird das nicht mitgekriegt haben.
Ja, und dazu kommt jetzt noch eine Geschichte, die mit dem besten Freund von deinem Vater zusammenhängt. Der meldet sich nämlich irgendwann bei euch. Vielleicht kannst du die Geschichte mal erzählen, weil die ist auch total krass.
Das ist ein befreundetes Ehepaar, über 40 Jahre schon von meinen Eltern. Und die haben sich an mich und meine Schwester gewandt und haben gesagt, wir kennen jetzt die Seite von Heike und Wolfgang. Aber so recht können wir das nicht glauben. Wir sind bereit, uns eure Seite der Geschichte anzuhören. Und dann haben wir uns getroffen, uns auf dem Abend lange hingesetzt, viele Stunden, und haben unsere Seite erzählt. Und beide haben den Kopf geschüttelt, haben gesagt, das können wir uns bei bestem Willen nicht vorstellen. So eine liebe Frau, die kümmert sich so fürsorglich, das kann nicht sein. Und haben dann den Vorschlag gemacht, Mensch, euer Vater hat doch nächsten Monat Geburtstag, dann macht ihr ein schönes Video mit allen Enkelkindern und sagt ihm Glückwünsche. Wir überreichen die CD dann. Und dann haben wir sie vorgewarnt und haben gesagt, das wird nicht gut gehen. Sobald Heike mitkriegt, dass ihr Kontakt zu uns habt, wird sie auch euch den Kontakt verwehren. Nein, das glauben wir nicht. Nein, wir probieren das. Ja, und so kam es denn. An seinem Geburtstag haben sie die DVD übergeben, darauf bestanden, dass es abgespielt wird. Mein Vater fängt an zu weinen und sagt, endlich melden sie sich.
Das ist der Beweis, dass er die ganze Zeit nicht mitgekriegt hat, dass ihr euch gemeldet habt. Wie schrecklich. Genau. Aber was hat denn Heike diesem Paar erzählt? Weil sie ja zu euch gesagt haben, wir wollen jetzt mal eure Seite der Geschichte hören. Was war denn Heikes Seite der Geschichte? Wie hat sie die denn gebrieft sozusagen?
Ja, wir würden ihn, das war ihre große Aussage, wir wären bei Gericht gewesen und wollten ihn entmündigen.
Ach so, und sie ist die Heldin, die ihn davor sozusagen bewahrt hat, entmündigt zu werden, und ihr wollt, warum hättet ihr ihn entmündigen wollen, um an sein Geld zu kommen oder was?
Wahrscheinlich, die bösen Töchter, die nur ans Geld wollen, so wird sie das ausgelegt haben.
Ja, und jetzt haben die Freunde von deinem Vater dieses Video vorgespielt, haben sich sozusagen auf eure Seite geschlagen. Ihr hattet sie gewarnt und habt gesagt, das wird nicht gut ausgehen, jetzt machen sie das. Geht's denn gut aus für die beiden oder nicht?
Nein, ab dem Tag haben auch sie meinen Vater nicht mehr erreichen können. Weder telefonisch, per E-Mail, keiner hat die Tür geöffnet. Ich weiß, der Freund ist auch noch hingefahren, hat es persönlich probiert. Nein, er wurde nicht reingelassen.
Dann ist die liebe, nette Frau, von denen sie gesprochen haben oder von der sie gesprochen haben, vielleicht dann doch nicht so lieb und nett. Das ist dann bei denen auch wahrscheinlich so langsam eingesickert.
In dem Moment war ganz klar, auch wenn sie zu Anfang sehr skeptisch waren über das, was wir erzählt haben, haben sie uns ab dem Moment zu 100% geglaubt.
Das ist ja, war der 60. Geburtstag von deinem Vater, ne? Also wo das mit dem Geschenk passiert ist, wenn ich mich richtig erinnere. Der 61. Okay. Mhm. Irgendwann ist man dann ja total verzweifelt, weil man auch merkt, nichts funktioniert. Anrufen funktioniert nicht, Videoschicken funktioniert nicht, E-Mail nicht, persönlich vorbeikommen. Dann kommt der Juni 2019 und ihr bekommt einen wichtigen Hinweis, dass mit eurem Vater, ja, dass es eine Neuigkeit gibt. Von wem bekommt ihr diesen Hinweis?
Ich hatte inzwischen wieder ganz lockeren Kontakt mit meiner Tante, seiner Schwester. Mhm. Und sie rief mich an und sagte, unser Vater wäre jetzt in einem betreuten Wohnen in Bremerhaven.
Mhm. Das heißt aber, sie hat noch Kontakt zu ihm gehabt.
Die hatten noch Kontakt, aber ich glaube auch eher sporadisch, also mehr telefonisch. Viel gesehen haben sie sich auch nicht, aber sie haben ab und zu telefoniert, ja.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt zumindest ein bisschen mehr Info, eine neue Info, betreutes Wohnen in Bremerhaven. Was macht ihr jetzt mit dieser Info, als ihr die habt?
Auch da sind wir wieder sofort hingefahren. Wir haben uns ins Auto gesetzt, haben meine große Tochter mitgenommen, also seine älteste Enkeltochter, und sind hingefahren und haben dann erstmal mit einer Pflegerin gesprochen, uns vorgestellt und gefragt, ob sie ihn fragen könnte, ob er uns sehen möchte. Auch das wussten wir ja nicht. Hätte ja auch sein können, dass er auch da wieder sagt, nein, ich möchte keinen von denen sehen und wir wären wieder gefahren. Aber sie hat ihn gefragt und kam wieder und sagte, ja, er möchte euch sehen, ihr dürft rein.
Was war das für ein Gefühl für dich, als du das gehört hast?
Ach, wir haben uns gefreut, alle. Wir hatten ein Fotoalbum extra mit, wo alle anderen Enkelkinder auch drin waren. Das hatten wir ihm fertig gemacht und sind rein zu ihm ins Zimmer und die Freude war auf allen Seiten groß.
Wie schön. Ich glaube, das ist das erste Wiedersehen nach fast 3 Jahren zu dem Zeitpunkt. Also eine wahnsinnig lange Zeit, weil da ja auch kein Telefonat oder kein Brief oder keine E-Mail irgendwie dazwischen war. Wie hat er denn so auf euch reagiert? Du hast gerade gesagt, Freude auf allen Seiten. Das heißt, so ganz anders als bei eurem letzten Treffen.
Schon. Also diese Skepsis war total verschwunden. Er hat sich gefreut und dann ist das so ein bisschen umgeschlagen, dass er hat nicht mehr ganz viel mitgekriegt, aber er hat verstanden, ach, jetzt sind meine Töchter da und Heike ist diejenige, die mich vor die Tür gesetzt hat und jetzt sitze ich hier und es war wirklich ein Loch da in Bremerhaven, ganz dunkler, kleiner Raum. Jetzt sitze ich hier und habe gar nichts mehr. Das hat er schon verstanden. Dass wahrscheinlich die Bösen doch nicht wir sind, sondern eher Heike.
Ach krass, das heißt also, es ist dann schon so ein bisschen bei ihm eingesickert, dass ihr nicht die seid, die ihn entmündigen wollt, vor dem er beschützt werden muss, sondern im Gegenteil, sondern dass es seine Lebenspartnerin ist, die ihn da hinschickt in dieses Loch, wie du gerade gesagt hast.
Ja.
Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch Freude bei ihm, dass er seine Enkelkinder sehen kann, also einige auf Fotos und die Enkeltochter dann auch ganz direkt. Das muss ja auch wahnsinnig emotional gewesen sein.
Ja, total. Auch weil sie ihn so lange nicht gesehen hat, war das auf ihrer Seite natürlich genauso wie auf seiner Seite. Die haben sich im Arm gehabt und sich riesig gefreut.
Ach, schön.
Nicht mehr losgelassen.
Ja, und jetzt so langsam sickert dann bei ihm ein, vielleicht habe ich mich sozusagen geirrt, habe auf der falschen Person vertraut und ihr besucht deinen Vater dort mehrfach, aber das geht nicht lange gut. Im Dezember 2019 nimmt Heike ihn aus diesem Wohnprojekt raus und organisiert ihm eine eigene Wohnung in Cuxhaven, wo ein Pflegedienst nach ihm schaut. Vielleicht kurz mal die Frage, wieso überhaupt Cuxhaven? Gibt es da irgendwie Verbindungen zu? Wohnt die Heike da? Hat er da mal gewohnt? Warum Cuxhaven?
Also vorweg, Bremerhaven, sagte er, wäre nur eine Übergangslösung, bis die Wohnung in Cuxhaven frei ist.
Ja.
Und dann kam er ja nach Cuxhaven und wir haben auch gefragt, warum so weit weg? Möchtest du nicht eher zu uns in die Nähe kommen? Dann können wir dich auch mal abholen. Das ist dann viel einfacher, das Vorbeikommen auch. Und er hat immer mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, ich weiß es nicht. Also sie hat eine Wohnung in Dunen. Ziemlich in der Nähe. Das wäre dann einfach, dass sie nach ihm gucken könnte. Aber es könnte sie hier genauso, wenn er bei uns in der Nähe gewesen wäre, hätten wir nach ihm schauen können. Das haben wir nicht verstanden. Sie hat es im Nachhinein so verkauft immer, ja, er wollte ja ans Meer. Und da konnte er ja nicht alleine hin. Also das Meer hat er nie gesehen in der Zeit.
Ja, das ist ja wirklich total seltsam, weil genau wie du gerade schon sagst, er saß ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich im Rollstuhl. Also mal eben ans Meer ist ja auch nicht so einfach drin. Und vor allem ist es von euch auch richtig weit weg, ne? Wie weit ist es mit dem Auto eine Fahrt?
Es kommt drauf an, wie man durchkommt, aber 1,5 bis 2 Stunden sind eine Fahrt.
Oh krass, okay. Aber ihr besucht ihn natürlich trotzdem regelmäßig, jetzt wo der Kontakt wieder da ist, und nehmt diese Fahrerei auf euch.
Wir sind dann meistens mit 2 Autos gefahren, damit wir alle Enkelkinder mitkriegen. Zu Weihnachten hat er sich dann immer bestimmtes Essen gewünscht. Das haben wir ihm dann auch hingebracht, haben uns zu Weihnachten getroffen oder ihn auch tatsächlich aus Cuxhaven mal hergeholt. Morgens hingefahren, abgeholt, abends wieder zurückgebracht. So eine Sachen. Also wir haben uns in der Zeit relativ häufig gesehen. Immer geguckt, dass sie in der Zeit nicht da ist, wenn wir dahin fahren. Aber das hat gut geklappt.
Das klingt ja fast schon ein bisschen nach so einem Happy End. Ihr habt euch wieder angenähert, er ist bei den Enkeln. Klingt jetzt erstmal alles schön. Was für einen Eindruck hast du denn bekommen von seinem Leben in Cuxhaven? Also wie lebt er da?
Einsam. Es war eine Wohnung, ja. Es war eine Küche und ein Schlafzimmer, kleines Badezimmer. Aber er hat da weder Besuch bekommen, noch ist sie wirklich oft da gewesen. Dann fehlte es auch an Versorgung. Er hätte dringend ein vernünftiges Krankenbett gebraucht, aus dem er sich hochziehen kann. Das wurde erst nach Aufforderung des Pflegedienstes irgendwann dann mal angeschafft. Er saß da im Prinzip den ganzen Tag vorm Fernseher.
Boah, wie schrecklich. Und dann in der Stadt, wo er irgendwie keine Freunde, keine Bekannten hat. Und hast du mitbekommen, wie oft die Heike ihn dann besucht? Ich meine, wenn die jetzt jeden Tag bei ihm gewesen wären, hätte sie ihn ja zumindest gehabt. Aber das klingt jetzt nicht so.
Nee, gar nicht. Also wenn, dann war sie mal am Wochenende da, wenn sie in ihrer Ferienwohnung war. Aber in der Woche hat sie auch gearbeitet. Da war sie auf jeden Fall nicht da.
Ach so, das heißt, der arme Mann sitzt da den ganzen Tag in so einer ganz kleinen Wohnung und kriegt dann nur am Wochenende mal Besuch.
Genau, richtig.
Also ich meine, euch hätte auch eine Pflegerin erzählt, dass sie abbestellt wird, wenn die Heike da ist, weil sie sich dann selber um ihn kümmern muss. Aber dass der Wolfgang gesagt hat, nee, komm du mal lieber doch. Habe ich das richtig verstanden?
Die Pflegerin, wir dürfen sie nennen, Tatjana.
Ja.
War sein größtes Glück und auch unser größtes Glück. Mit der hat er sich, das hat er uns zwischendurch auch schon erzählt, unheimlich gut verstanden. Sie ist auch privat zwischendurch mal hingefahren und hat ihn besucht. Abends nach Feierabend, dann haben sie noch ein Weinchen zusammen getrunken. Das ging alles. Und irgendwann sagte mein Vater, Mensch, ich gebe ihr mal deine Nummer. Falls mit mir was ist, kriegst du ja sonst keine Information. Das war auch immer unsere Angst, wenn mit ihm was ist. Heike hätte uns nicht informiert und wir hätten es nicht mitbekommen.
Ja.
Und er sagte, dann kann wenigstens Tatjana euch anrufen und euch informieren. Und das dauerte nicht lange. Eine Woche später rief Tatjana an. Auch da ist man ja erstmal skeptisch, wenn man schon so ein bisschen was drumherum mitgemacht hat. Und sie sagte, irgendwas stimmt da nicht mit der Heike. Das kommt uns allen hier komisch vor. Dann bestellt sie den Pflegedienst ab. Wenn wir hinfahren oder sie dann privat hinfährt, dann sitzt er seit mittags im Schlafanzug da oder sie ist gar nicht da. Dann stehen da Hip-Baby-Gläschen, die er sich warm machen soll. Er kriegt sie aber alleine gar nicht auf. Also das kam den allen sehr komisch vor mit der Heike schon.
Ja, und dann kommt noch dazu, dass Heike die Physiotherapie und auch die Logopädie abbestellt. Das sind ja beides Sachen, die nach einem Schlaganfall super wichtig sind, um wieder gesund zu werden. Kannst du da oder könnt ihr als Familie dagegen irgendwas unternehmen und sagen so, hey, das geht so nicht?
Nein, wir hätten noch nicht mal einen Arzt anrufen dürfen, weil die Vorsorgevollmacht nach wie vor bei ihr lag. In Bremerhaven hat er die Therapien noch bekommen, in Cuxhaven dann aber gar nicht mehr. Keine Logopädie, keine Physio, gar nichts. Wurde alles von ihr verweigert.
Ja, und damit dann eben auch die Chance, dass es zumindest ein bisschen wieder besser wird, weil bei Schlaganfällen, das ist ja sehr unterschiedlich, wie die Konsequenzen sind, aber man kann sich ja ein Stück Freiheit auch wieder erarbeiten. Manche werden ja sogar fast wieder ganz gesund mit der richtigen Arbeit. Das ist ja wirklich, wirklich krass. Im August 2020, also da ist dein Vater so ungefähr 8 Monate in Cuxhaven, da bekommt deine Schwester eine sehr überraschende Mail von Heike. Was steht in dieser Mail?
Ja, eurem Vater geht es sehr schlecht. Eure Voraussetzung war, dass er die Enkelkinder sehen kann, dass ich mich zurückziehe. Das tue ich hiermit und gebe die Vollmachten ab.
Das ist überraschend.
Und es stimmt auch absolut nicht, weil die Enkelkinder hat er ja vorher gesehen. Wir haben ihn ja besucht. Es war jetzt nicht unsere Voraussetzung, dass sie sich zurückzieht, damit wir ihn wieder besuchen. Totaler Quatsch.
Also einfach so vor den Latz geknallt, hier, ihr wollt es so, jetzt habt ihr die Vollmacht, bitteschön. Und eine weitere Begründung gibt's nicht.
Nein, die Schlüssel sind auf dem Weg zu euch, eurem Vater geht es sehr schlecht.
Und das ist natürlich eine Nachricht, wo man dann sich direkt wahrscheinlich in Bewegung setzt, auch wenn ihr die Schlüssel noch nicht habt, ne? Ihr seid dann, glaube ich, direkt losgefahren.
Auch da sofort wieder ins Auto gesetzt, meine Schwester und ich nach Cuxhaven gefahren und der Pflegedienst hat uns dann reingelassen, weil sie wussten, dass wir, die hatten wir ja per E-Mail bekommen, die Vollmacht hatten.
Und das ist jetzt wieder die Situation, dieser Moment vom Anfang, über den wir ganz am Anfang schon gesprochen haben. Nimm uns mal mit, ihr kommt in diese kleine Wohnung da rein, wie findet ihr euren Vater vor?
Ja, dunkles Zimmer, stickige Luft. Er liegt auf seinem Bett zusammengekrümmt in so einer Embryonalhaltung. Ihm läuft der Speichel aus dem Mund. Er kennt uns kaum. Also auch da wissen wir nicht, hat er da jetzt noch wahrgenommen, sind wir das oder nicht. Und sagt, sie hat mich hier einfach liegen lassen. Das konnten wir verstehen.
Boah, wie schrecklich. Und er ist auch, glaube ich, so in einem sehr schlechten Zustand, also abgemagert und so, ne?
Ganz dünn, die Knochen gucken raus. Er hat keine Kraft mehr, konnte sich auch nicht hinsetzen selber. Ganz, ganz schlimm.
Weißt du in dem Moment, wie ernst die Situation ist? Kannst du das schon begreifen?
Nee, jetzt im Nachhinein ja, aber in dem Moment nicht. Wir wussten nur, er hat die Nahrung schon eine ganze Zeit verweigert. Und dann haben wir ihn gefragt, möchtest du ins Krankenhaus? Sollen wir was tun, dass du wieder aufgepäppelt wirst, was in dem Moment ja heißt Magensonde? Und das hat er mit Ja beantwortet. Und daraufhin haben wir dann den Krankenwagen gerufen und er ist abtransportiert worden.
Ich glaube, um das nochmal deutlich zu machen, der war ganz kurz vom Sterben zu dem Zeitpunkt.
Ja, war schon in so einem Dämmerzustand, ja.
Ja. Aber du hast es gerade gesagt, ihr setzt alle Hebel in Bewegung, ruft den Rettungswagen, er wird ins Krankenhaus gebracht. Was erfahrt ihr dann im Krankenhaus über den Zustand von deinem Vater oder eurem Vater?
Naja, viel Hoffnung haben sie uns nicht gemacht. Aufgrund dieser ganzen Vorerkrankungen, er war eine Zeit vorher schon da wegen seinem Rücken, hätte eigentlich operiert werden müssen. Dann jetzt dieser schlechte Ernährungszustand. Hoffnung haben sie uns nicht gemacht. Also wir haben uns dann für die Magensonde entschieden, aber inwieweit er wieder aufgepäppelt wird oder überhaupt dann wieder aufstehen kann irgendwann oder bettlägerig bleibt, dann wirklich letztendlich, das wusste keiner.
Das heißt, die Ärzte haben da auch offiziell festgestellt, dass er unter Mangelernährung gelitten hat,
ja.
Eine längere Zeit.
Ja, auf jeden Fall.
Und dadurch dann auch wieder körperliche Folgen hatte durch diese Mangelernährung.
Das kam dann eine Zeit später, als wir ihn dann in ein Pflegeheim zu uns in die Nähe geholt haben. Da wurde dann eine Nierenerkrankung festgestellt und er musste alle 2 Tage zur Dialyse gefahren werden.
Und es ist, glaube ich, auch so, dass er ja eine gewisse Wesensveränderung durchgemacht hat, wie dann im Krankenhaus festgestellt wird. Erzähl doch mal darüber.
Ja, er war ja schon immer ein sehr aufbrausender Mensch, aber hat sich dann manifestiert. Also er war wirklich oder noch schlimmer geworden, höchst aggressiv, wenn man ihn falsch angefasst hat, wenn man was Falsches gesagt hat, wenn man irgendwas von ihm wollte, wenn man ihn nicht verstanden hat, viele verstehen ihn ja nicht, wenn man sich da noch nicht reingehört hat, sofort böse, wütend, hat mit Sachen geschmissen, randaliert, also in seinem Maße randaliert, liegend. Hm. Ja.
Wie gehst du damit um als Tochter mit dieser Situation, mit der einerseits deinen Vater so sehen zu müssen, was ja sowieso nicht schön ist, und dann noch diesen ganzen Orga-Kram, der ist euch ja im Prinzip vor die Füße geworfen worden von Heike.
Also den Orga-Kram, den habe ich immer übernommen Und so dieses ganze Zwischenmenschliche und mit Papa reden und ihn beruhigen und sagen, Mensch, so kannst du hier mit den Schwestern und Pflegerinnen und so nicht umgehen. Das war dann immer der Part von meiner Schwester.
Habt ihr euch also aufgeteilt. Ja. Aber es hilft ja, glaube ich, auch, also ich kenne das selber aus solchen Situationen, wenn man in die Aktion kommt und was machen kann. Ne? Also wenn man was organisieren kann, wenn man sich irgendwie kümmern kann, dann fühlt man sich nicht ganz so machtlos. Was organisierst du denn zusammen mit deiner Schwester für deinen Vater?
Naja, es fing damit an, dass wir den Heimplatz hier organisiert haben bei uns in der Nähe, dann den Krankentransport hierher und dann die ganzen finanziellen Sachen. Seine Bank war ja dann, die hatte die Lebensgefährtin gewechselt, dann schon in Cuxhaven. Da mussten wir Einblick bekommen, es musste ja geklärt werden. Ich wusste überhaupt nicht, hat er eine Pflegestufe, wenn ja, welche? Er hatte zu dem Zeitpunkt Pflegestufe 4, das haben wir dann durch den MDK erhöhen lassen auf Pflegestufe 5. Also er bekam Pflegegeld mit seiner Rente. Wir hatten einen Ordner, Papiere, ja, aber immer nur von allem das oberste Blatt, sage ich mal. Also nicht die Vorgänge von davor, sondern immer nur den aktuellsten Vorgang. Und das alles dann auseinanderzufischen und rauszukriegen, wo er versichert ist, wo das Geld herkommt oder hingeht oder was er für Unkosten hat, diese Sachen mussten erstmal geklärt werden.
Das sind ja eben auch viele finanzielle Fragen, ne? Weil so ein Klinikaufenthalt, auch ein Pflegeheim, Transport, das kostet ja alles Geld. Aber zu dem Zeitpunkt gehst du ja noch davon aus, dass dein Vater genug Geld dafür zurückgelegt hat, weil wir hatten ja ganz am Anfang schon geklärt, dass er eigentlich immer gutes Geld verdient hat. Also eigentlich hättest du jetzt nicht gedacht, dass das ein Problem werden könnte.
Überhaupt nicht. Er hat gut verdient, also sprich, er hat eine gute Rente bekommen. Er bekam sein Pflegegeld, eine Zusatzrente, seine Lebensversicherung waren zwischendurch immer mal wieder, wussten wir, waren welche fällig, also ausgezahlt worden. Bei der Trennung oder Scheidung hat unsere Mutter ihn ja auch ausgezahlt, das Haus. Sie ist in dem Haus geblieben und hat ihn ausgezahlt. Also es hätte genug Geld da sein müssen.
Und wie man schon hört, du sagst hätte, irgendwann platzt dann die Bombe, als du dich da durch die Finanzen wühlst.
Ich habe mir dann einen Kontoauszug geholt und habe gesehen, auf seinem Konto sind nur noch 2000 Euro. Und habe dann überlegt, gibt es vielleicht ein zweites Konto, auf dem er seine ganzen Ersparnisse hat? Oder nein, gab es nicht. Und dann ging unsere Suche los. Wo ist sein Geld geblieben?
Habt ihr es gefunden?
Ja, bei ihr. Wir haben uns von seiner alten Bank Kontoauszüge geholt, zurück bis 2013. Und sind das durchgegangen und haben dann festgestellt, mit Tag des Schlaganfalls im Juni 2016 ging die Abbuchungen und Überweisungen los. Geldabhebungen immer in tausender Schritten und Überweisungen bis 25.000 Euro, dann mal 10.000 Euro. Am Ende mit Lebensversicherung und allem drum und dran waren es 290.000 Euro.
Boah, wie trifft dich diese Erkenntnis?
Hart, weil man irgendwo schon geahnt hat, es ist weg. Es gibt keine Chance, an dieses Geld ranzukommen. Sie hatte für alles Unterschriften. Es wird sehr schwer sein, ihr da irgendwas zu beweisen. Nichtsdestotrotz stand eigentlich dann schon oder da schon für mich fest oder für uns fest, dagegen gehen wir vor.
Aber es ist ja auch, also da ist ja eine Zukunft in Anführungsstrichen zerplatzt, wo man denkt, ja super, ich habe fürs Alter vorgesorgt und ne, ich muss mich dann da um nichts kümmern und dann ist das ganze Geld weg, was man über sein Leben erarbeitet hat. Wie hat denn dein Vater darauf reagiert, als du ihm das gesagt hast?
Geschockt. Also er hat angefangen zu weinen, konnte das nicht glauben, als ich ihm diese Aufrechnung vorgelegt habe. Entsetzt, hat gesagt, oh, die Leute kennen mich hier alle, wenn das einer rauskriegt, weil das Sozialamt ja dann auch für ihn einspringen musste. Er sagt, oder wir haben ihn dann gefragt, sollen wir dagegen vorgehen? Und seine Antwort war ganz klar, tut alles, was ihr könnt, aber nehmt euch einen guten Anwalt.
Hat er sich geschämt? Das habe ich jetzt gerade so ein bisschen rausgehört.
Es war ihm unendlich peinlich. Ja, er sagt, bitte sag das nicht hier auf der Station, also in dem Pflegeheim, sag das keinem, das soll keiner wissen.
Hat er das denn realisieren oder glauben können, dass es die liebe nette Heike war, die ihn da ausgeräumt hat und ausgeraubt hat im Prinzip? Oder hat er das gar nicht so voneinander gekriegt?
Doch, also er hat ja schon mitbekommen, was sie mit ihrem Ex-Mann gemacht hat, wie knallhart.
Ach so, das wusste er.
Das wusste er, das hat er noch mitbekommen, genau. Da war er ja noch gesund, als das passiert ist. Er hätte aber, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass sie es mit ihm macht.
Hm. Und dann kommen ja auch diese ganzen Sachen erst raus, ne? Was sie ihm auch über euch erzählt hat, dass ihr eigentlich diejenigen seid, die an sein Geld wollen und die ihn entmündigen wollen. Das ist ja, ja, das finde ich eigentlich besonders gemein an dieser Geschichte.
Dieses Schlechtmachen, das ist ganz typisch. Sich selber gut darstellen und Freunde, Bekannte, Familie, alle drumherum schlecht reden.
Ja, also wir reden jetzt, hast du gerade schon gesagt, von einer Summe von irgendwie 230.000 Euro plus Lebensversicherung. Also das ist richtig, richtig, richtig viel Geld. Mhm. Und dein Vater hat gesagt, nehmt euch einen guten Anwalt. Das macht ihr jetzt ja auch. Also es ist ja klar, dass ihr dagegen angehen wollt. Wie sind denn die Erfolgsaussichten in so einem Fall? Was sagt der Anwalt euch, als ihr ihm die Geschichte ausbreitet?
Gleich null.
Oh.
Eigentlich, weil sie, wie wir uns das schon gedacht haben, ja für alles Unterschriften hat. Seine Unterschriften, die Vollmachten und es kann man nicht zurückholen, das Geld. Also er sagte, in den wenigsten Fällen kommt es da zu einer Verurteilung. Wollt ihr euch das wirklich antun?
Aber ihr wollt.
Auf jeden Fall. Dann war ja noch die Schwierigkeit, dass er selber nicht befragt werden konnte. Es war Corona. Wir haben alles aussagen müssen und schriftlich darlegen müssen und beweisen müssen, obwohl er der Kläger offiziell war.
Mhm.
Es war noch relativ einfach, weil man das begründen konnte, aber er hätte niemals vor Gericht angehört werden können. Wieder hätten nur meine Schwester und ich da gesessen, als, wie es dann ja oft wirkt, ach, die Kinder, die ans Erbe wollen.
Ja, also ihr habt, glaube ich, im Dezember 2020 dann Klage eingereicht, weil ihr es eben nicht auf euch sitzen lassen wolltet. Und man hat es gerade schon so ein bisschen rausgehört, der Gesundheitszustand deines Vaters verschlechtert sich zu der Zeit dramatisch. Er kann eigentlich gar nicht mehr so viel, ne?
Nee. Aufgestanden ist er seit dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Hm. Man hat zwischendurch versucht, ihn mal in den Rollstuhl zu setzen, aber da hat er gesagt, ihm tut das alles weh, er will zurück ins Bett. Aufgestanden ist er, seitdem er dann ins Pflegeheim gekommen ist, gar nicht mehr. Er hat nur noch im Bett gelegen. Er hat zwar alles einigermaßen verstanden, was man ihm gesagt hat, aber die Aggressivität, die war und hat sich noch gesteigert. Das wurde wirklich für die Pflegerin, wurde das fast unerträglich.
Hat dann auch sehr starke Schmerzmittel bekommen, Morphin, ne, um überhaupt so durch den Tag zu kommen. Und ich glaube, dann der entscheidende Punkt war, dass er irgendwann nicht mehr zur Dialyse wollte, oder?
Das hat er verweigert, genau, das gab natürlich auch. Alle zwei Tage hat ihn jemand angefasst, umgebettet, auf die Trage, zur Dialyse, wieder zurück. Also da gab es auch schon böse Auseinandersetzungen, dass der Transportdienst ihn teilweise schon nicht mehr mitnehmen wollte. Und irgendwann hat er es ganz verweigert und hat gesagt, ich möchte nicht mehr. Und dann hat er hochdosiert Morphin bekommen gegen die Schmerzen.
Und dann war eigentlich klar, es geht zu Ende, dein Vater stirbt am 1. Mai 2021,
ja.
Und erlebt den Prozess damit nicht. Also stirbt im Alter von 63 Jahren. Woran genau jetzt an dieser Nierenerkrankung am Ende?
An allem wahrscheinlich. Also wir wissen ja nicht, was das auch ausgelöst hat, diese Mangelernährung über die lange Zeit, die Nierenerkrankung. Ich glaube, sein Körper hat am Ende einfach aufgegeben.
Der Tod ihres Vaters war für Friederike natürlich sehr traurig. Sie hat uns nach der Aufnahme des Interviews nochmal kontaktiert, weil sie Sorge hatte, dass das nicht deutlich genug geworden ist, dass ihr Vater eben auch sehr gute Seiten hatte, die er wesentlich öfter gezeigt hat als die schlechten. Friederike erinnert sich an eine wunderschöne Kindheit, an der auch ihr humorvoller und fürsorglicher Vater einen großen Anteil hatte. Ich finde schon, dass man merkt, dass Friederike ihren Papa Wolfgang sehr geliebt hat und dass das Verhältnis zu den eigenen Eltern nicht immer nur positiv ist. Das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Und jetzt ist er ja eigentlich das Opfer in diesem Prozess und das Opfer stirbt. Was bedeutet das denn dann für den Prozess gegen Heike?
Ja, für uns bedeutete das, dass wir überlegen mussten, wir als Erben, wir haben noch einen Bruder, wir sind drei Geschwister, wir sind die Erben, möchten wir auch den Prozess erben? Vorher war der Prozess in Anführungsstrichen kein Problem. Unser Vater war mittellos, da lief es über Prozesskostenbeihilfe, die wir beantragt hatten. Ja. Jetzt lag das Prozesskostenrisiko aber bei uns. Wollen wir das? Wenn wir verlieren, gehen wir das Risiko ein. Aber relativ schnell war klar, wir drei ziehen an einem Strang, wir ziehen das durch, die Klage läuft weiter und ist sie auch.
Das war ja auch das, was euer Vater sich gewünscht hat, ne? Dass ihr dagegen vorgeht und ihr habt jetzt sozusagen seinen letzten Wunsch erfüllt mit diesem Prozess. Am ersten Verhandlungstag seht ihr Heike dann wieder im Landgericht Stade.
Genau.
Wie ist dieses Wiedersehen?
Ohne Beachtung, wie vorher auch, kann man sagen. Also es ist an uns vorbeigegangen, wir haben sie aber auch nicht groß beachtet. Also, man hat gemerkt, sie ist sehr unsicher in ihrer Art, das schon, aber hat auch komplett ihren Anwalt sprechen lassen. Also da hat sie sich selber gar nicht groß geäußert.
Aber was geht dir denn durch den Kopf, wenn du sie jetzt nach so langer Zeit wieder siehst? Und jetzt weißt du ja auch zum ersten Mal wirklich, was sie gemacht hat. Das wusstest du ja vorher nicht, da war es ja eher so eine Ahnung. Und jetzt weißt du, wie sie deinen Vater wahnsinnig schlecht behandelt hat, da alleine in so einem Loch hat verrotten lassen und ihn ausgenommen hat eigentlich bis auf 2000 Euro.
Mhm. Natürlich war immer die ganze Zeit die Wut dabei, aber in dem Moment vor Gericht auch Freude, so komisch wie das klingt, aber wir haben uns gefreut, dass wir es so weit geschafft haben. Wenn man vorher gesagt bekommt, die Aussichten sind so gering, man muss wissen, Prozesskostenbeihilfe wird nur gewährt, wenn das Gericht ausreichend Chance auf Erfolg sieht. Und das war ja schon ein großer Schritt für uns, dass wir es überhaupt vor Gericht schaffen. Das schaffen die wenigsten. Und in dem Fall war das ja schon mal ein gutes Zeichen, dass wir wissen, sie kommt da nicht so mit durch.
Wie ist sie denn vor Gericht aufgetreten? War sie wieder die kleine, zierliche, süße Maus, die sie so sonst so immer gegeben hat, von dem, was ich gehört habe?
Ja, genau so, wie sie sich anderen gegenüber immer gegeben hat. Außer wenn wir sie alleine irgendwo gesehen haben, so wie im Krankenhaus ganz zu Anfang, dann vor anderen wieder ganz zart, so ein bisschen zusammengekauert, wie so ein kleiner Engel, der keinem was zuleide tun kann. Zarte Stimme, ganz langsam und ruhig. Ja.
Was hat sie denn gesagt zu ihrer Verteidigung?
Ihre Begründung war, also sie hat dann wirklich eine Auflistung dargelegt, hat alle Stunden aufgezählt, die sie ihn irgendwo hingefahren hat, gepflegt hat, was sie für Aufwendungen mit ihm hatte. Dann wäre da viel Geld auch dafür draufgegangen für den Hausumbau, behindertengerecht. Das wollte euer Vater alles so und hat dann alle Rechnungen vorgelegt.
Welches Haus
wurde
umgebaut?
Ihr Haus.
Aber da war er doch gar nicht.
Als der Umbau abgeschlossen war, wurde er ja vor die Tür gesetzt, genau. Das haben wir auch nicht verstanden. Er wollte das alles so und hat auch Zeichnungen vorgelegt, wo er handschriftlich was geändert hat, was die Küche betrifft oder so. Ja, na klar, wenn man zusammen wohnt und eine Küche neu plant, dann macht man das zu zweit und dann ist auch mal die Handschrift von dem Partner da drauf, auch wenn es nicht das eigene Haus ist. Nein, das wäre gewesen, weil er das alles so wollte. Neuen Wintergarten, alles neu, weil er es so wollte, nicht sie.
Nicht sie wollte sich schön machen in ihrem Haus, sondern euer Vater wollte das, obwohl er selber ja dann da gar nicht mehr gewohnt hat später. Und das Geld, was sie von seinem Konto abgehoben hat, hat sie abgehoben als Bezahlung, weil sie ihn so nett gepflegt hat, oder?
Ja.
Weil sie es brauchte für irgendwas für ihn.
So hat sie es dargelegt, dass es nur für ihn gewesen wäre, hat damit aber den Hausumbau bezahlt.
Aber sie hat schon für Sachen Belege und sowas alles vorgelegen. Gesagt, hier die Fahrt und das habe ich noch für ihn gemacht. Also es war jetzt schon so, dass sie sich darauf vorbereitet hatte.
Ja, da waren auch mal kleinere Rechnungen bei für, ich sag mal, so einen Laufwagen, so einen Handwagen, woran er laufen konnte. Aber nichts, was diese großen Abbuchungen rechtfertigen würde. Das hat sie sich selber hat einen Kalender vorgelegt, wie oft sie ihn irgendwo hingefahren hat und hat die Stunden und die Kilometer ausgerechnet.
Naja, aber wenn das jetzt nur dafür wäre, hätte sie einen sehr hohen Stundenlohn gehabt.
Genau.
Ja, Wahnsinn.
Das wäre ihre Entschädigung gewesen.
Die Richterin folgt dem nicht ganz, sage ich mal. Die schlägt einen Vergleich vor, also eine Einigung beider Parteien, bei der jetzt niemand offiziell gewinnt oder verliert. Was genau ist diese Einigung oder was ist dieser Vorschlag, den die Richterin euch unterbreitet?
Die Richterin selber schlägt nur vor, ob man über einen Vergleich nachdenken möchte. Und dann können beide Parteien rausgehen und sich besprechen. Und der Vorschlag von Heike war zu Anfang, ich glaube 30.000 Euro würde sie uns zahlen. Da haben wir gesagt, nein. Und dann ist sie, ich glaube, da haben wir uns relativ schnell auf 80.000 Euro geeinigt. Und damit war es auch abgeschlossen. Wir mussten überlegen, der Anwalt hat gesagt, es kann auch, egal wer gewinnt, geht ihr ja in Revision und es geht einen Schritt weiter. Es kann aber auch hochgehen bis zum Bundesgerichtshof, was sich dann mal locker 10 Jahre hinzieht. Wollt ihr das? Wollt ihr euch das antun? Hm. Und wir haben gesagt, das ist Geld, wofür wir selber nicht gearbeitet haben, nichts getan haben. Er hätte auch selber noch viele Jahre gesund leben können und das Geld selber ausgeben können. Uns ging es darum, sie kommt da nicht ungeschoren davon. Und haben dann den Vorschlag mit den 80.000 Euro angenommen. Allein damit dann endlich Ruhe einkehrt.
Ja, finde ich total nachvollziehbar. Ich meine, du hast gerade schon es gesagt, es ist natürlich nichts im Vergleich zu den 280.000 insgesamt, die da an Schaden entstanden sind. Aber es ging euch ja auch darum, ein Zeichen zu setzen. Ne? Euer Vater, den wird es nicht mehr interessieren, der ist nicht mehr da. Aber einfach nur, um zu zeigen, sowas geht nicht.
Ganz genau. Und gar nicht, was sie ihm nur finanziell angetan hat. Es geht ja auch darum, was sie ihm körperlich angetan hat. Denn sie hat ein großes Stück dazu beigetragen, dass er so früh verstorben ist.
Ja, sie hat da eine Mitschuld dran getragen, kann man, glaube ich, sagen. Wie ist dann dein Gefühl, als es heißt, dieser Vergleich kommt? Du bist dann am Ende doch happy damit, dass ihr nicht weitergeht, oder? Höre ich jetzt schon so ein bisschen raus.
Ja, weil es für uns wirklich mit dem Tag abgeschlossen war. Natürlich gab es noch einiges an Papierkram hinterher zu regeln. Am Ende ist von dem Geld auch nicht viel übrig geblieben. Gerichtskosten und das Sozialamt wollte noch Geld natürlich wieder zurückhaben, weil unser Vater in Anführungsstrichen ja dann wieder Geld hatte durch den Prozess. Mhm. An das Sozialamt mussten wir Geld zurückzahlen. Die Gerichtskosten, die Anwaltskosten. Aber dieses Zeichen setzen, darum ging uns das. Sie kommt damit nicht durch.
Wie ist das bei so einem Vergleich vor Gerichten? Muss man sich dann die Hände schütteln oder läuft das über die Anwälte?
Das läuft über die Anwälte. Zum Glück nicht die Hände schütteln.
Hättest du nicht so Bock drauf gehabt?
Nee, alle Seiten nicht. Hätte ich auch verweigert.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Es ist ganz interessant, das ist noch so ein kleiner Side-Fact, dass Heike nämlich ihren Ex-Mann auch so über den Tisch gezogen hat und dass er sie mal wegen Steuerhinterziehung angeklagt wurde. Das habt ihr, glaube ich, alles erst in dem Prozess erfahren, ne?
Das nicht in dem Prozess erfahren, aber alles im Nachhinein erfahren, tatsächlich ja, von dem Mann genau, dass sie da auch noch vor Gericht gestanden hat wegen Steuerhinterziehung, 90.000 Euro. Da muss schon ein bisschen was bewegt werden, was man 90.000 Euro hinterziehen kann.
Genau, mit dem Wissen von heute, sie hat deinen Vater ausgenommen, sie hat ihren Ex-Mann ausgenommen, sie hat 90.000 Euro Steuern hinterzogen. Was denkst du, was Heike heute macht?
Naja, man witzelt immer so ein bisschen rum, obwohl es nicht witzig ist. Aber wir haben gesagt, sie hat hundertprozentig schon den nächsten zu Hause, den sie finanziell ausnehmen kann oder darauf vorbereitet.
Würdest du sagen, du hast mit dem Thema Heike abgeschlossen?
Also eigentlich schon. Andererseits denke ich heute immer noch drüber nach, wie wohl die Richterin entschieden hätte. Das würde mich bis heute interessieren. Denn ein Urteil ist ja nicht gesprochen worden. Wie hätte die Richterin in diesem Fall letztendlich entschieden? Das würde mich bis heute interessieren. Die Frage treibt einen um.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil es eben kein Urteil ist, ne, sondern ein Vergleich. Aber selbst wenn es ein Urteil gegeben hätte, dann hätte es eine Revision geben können, hätte es das nächste Urteil geben können. Ja. Das ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit vor Gericht. Wenn du, Heike, was sagen könntest, gäbe es da was du ihr sagen wolltest?
Nein.
Nee?
Ich habe ihr absolut nichts mehr zu sagen. Nein. Damit haben wir, in dem Fall haben wir da wirklich dann doch mit abgeschlossen, dass wir sagen, diese Frau, also das mit dem Prozess war es abgeschlossen und wir müssen sie zum Glück nicht mehr wiedersehen und werden wir auch nicht.
Ja, das ist vielleicht dann das Gute an diesem Vergleich, ne, dass man so zumindest da einen Haken hintermachen kann, sagen, das ist jetzt geregelt und wir müssen jetzt irgendwie weitermachen mit dem Leben auch.
Ja.
Wenn sie ja dir und deiner Familie einfach wahnsinnig viel angetan hat, das muss man ja einfach mal ganz deutlich an der Stelle sagen.
Auf jeden Fall. Wir haben die ganze Zeit überlegt, oder uns immer wieder gesagt, man müsste über diese Geschichte ein Buch schreiben. Das glaubt einem niemand und sowas erlebt auch kein anderer. Im Nachhinein bin ich auf eine Seite aufmerksam geworden, Initiative gegen Vollmachtmissbrauch e.V. Und auch da wird darum gebeten, dass man die Geschichte meldet und seinen Fall schildert. Und das habe ich getan und die Gründerin Hildegard Winnebeck rief mich daraufhin an, hörte sich auch meine Geschichte an und hat ganz klar auch nochmal gesagt, das ist Schema F. Genau so gehen diese Menschen vor. Dieses sich selber gut machen, dann andere schlecht machen und dann fallen lassen. Das ist ganz, ganz typisch. Und erst da habe ich gemerkt, das passiert Tausenden.
Der Vollmachtmissbrauch e.V., den auch Friederike mit Gutmachen, Schlechtmachen, Wegmachen zitiert, will unbedingt zu diesem wichtigen Thema aufklären. Laut dem Verein sind am häufigsten ältere, meist gut situierte Menschen von Vollmachtsmissbrauch betroffen. Meistens läuft es so ab, dass ein Angehöriger, Freund, Partner oder vielleicht auch die Nachbarin sich erstmal sehr helfend zeigt. Es werden Einkäufe erledigt, Arzt- und Bankbesuche begleitet. Das alles schafft Zugang und Vertrauen. Der Täter oder die Täterin machen sich gut. Darauf folgt dann das Schlechtmachen. Das Umfeld des Opfers wird gezielt diskreditiert, Besuche werden verhindert, Kontakte minimiert. Es findet also eine Isolation statt, noch bevor ein finanzieller Schaden eintritt. Sobald das Opfer dann isoliert und unter voller Kontrolle des Täters oder der Täterin ist, beginnt die Ausbeutung. Vermögenswerte werden überschrieben, Immobilien verkauft, das Opfer ins Heim abgeschoben und so weiter. Für das Opfer bedeutet so ein Missbrauch nicht nur den Verlust von sehr viel Geld, sondern auch Einsamkeit, verlorene Freiheit und oft auch, wie in Wolfgangs Fall, gesundheitliche Schäden durch Vernachlässigung oder sogar Sedierung. Es gibt einige Warnzeichen, wie zum Beispiel, wenn eine Vollmacht besonders schnell und dringend und ohne viel Informationen ausgestellt werden soll. Das Umfeld sollte immer dann hellhörig werden, wenn ein sonst geselliger Mensch plötzlich schwer erreichbar ist oder nicht mehr besucht werden soll. Wenn ihr den Verdacht habt, da wird gerade jemand Opfer von Vollmachtsmissbrauch, dann kann auf jeden Fall Kontakt zur Polizei, zum Betreuungsgericht oder zu Beratungsstellen helfen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung meist eher gering ist, gibt es für das Opfer nichts Schlimmeres als ein Umfeld, das in diesen Fällen auch noch wegsieht. Ist das auch der Grund, warum du uns heute deine Geschichte oder eure Geschichte erzählen wolltest?
Genau. Um darauf aufmerksam zu machen und vor allen Dingen Mut zu machen, sich anwaltliche Hilfe zu holen und dagegen vorzugehen. Auch wenn es zu Anfang total aussichtslos erscheint, so wie unser Anwalt uns ja auch gesagt hat, die Chancen gehen gen Null. Es trotzdem probieren, wenn man, das kommt noch dazu, es sich natürlich leisten kann. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, Prozesskosten, Beihilfe zu beantragen, dass man dieses Risiko nicht hat, wenn man verlieren sollte. Auf jeden Fall zumindest anwaltliche Hilfe holen, anwaltliche Beratung, dann weiter überlegen und wenn möglich auch den Schritt vor Gericht gehen und hoffen, dass da ein Richter ist, der sich das anhört und sich nicht nur zwei Seiten anhört, sondern auch das Umfeld des Betroffenen.
Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, wenn man manchmal von solchen Sachen mitbekommt, ist die Wahrnehmung ja oft auch in der Öffentlichkeit eine andere, ne?
Genau, und das ist vor Gericht natürlich genauso. Wieso? Der Betroffene ist doch gut betreut. Sie stellt sich ja gut dar und stellt es so dar, als wären alle anderen die Bösen, wie sie es ja in unserem Fall auch gemacht hat. Und genauso läuft es vor Gericht. Und dann wird das Umfeld nicht angehört und damit ist die Sache für die Richter klar. Derjenige ist gut betreut, wir lassen alles so, wie es ist. Oder, was auch dazu kommt, die Verfahren ziehen sich so lange hin, selbst wenn man eine Vollmacht anfechtet, dass die Täter noch oft jahrelang Zeit haben, weiterzumachen, bis das Opfer, wie in unserem Fall, dann sich gar nicht mehr äußern kann oder sogar verstorben ist.
Was frustriert dich an der öffentlichen Wahrnehmung von solchen Fällen?
Dass das so pauschalisiert wird. Die Kläger werden automatisch, haben schon diesen Ruf weg, ach, sie wollen ja nur an das Geld. Sie wollen die Kontrolle übernehmen über den, in Anführungsstrichen, Bedürftigen, den zu Pflegenden. Das wird pauschalisiert und nicht vernünftig hinterfragt.
Die geldgeilen Kinder.
Genau so.
Das wart ihr in der Wahrnehmung von einigen Leuten in dem Fall. Aber ja, du hast uns ja heute die Geschichte erzählt und hast uns erzählt, dass es anders war. Aber wenn man jetzt dann vor Gericht landet, was du gerade gesagt hast, diese Tipps sind ja wahnsinnig hilfreich, aber dann ist es ja fast schon zu spät, ne? Dann ist das ja schon passiert, das Unglück. Wo würdest du sagen, liegt das eigentliche Problem? Ist es vielleicht, dass man diese Vollmachten auch zu einfach aufsetzen kann? Also, dass jeder das irgendwie auf dem Küchentisch mal eben machen kann? Vielleicht fängt es da ja schon an, oder?
Genau, und das möchte die Initiative auch erreichen, dass geeignete Präventionsmaßnahmen gefordert werden oder durchgesetzt werden. Es kann ja nicht sein, dass sind ja nicht nur die Kinder, es kann auch der dahergelaufene Nachbar kommen, der vor 2 Wochen Klar. dazugezogen ist und sagt, ach Mensch, damit die Bankgeschäfte einfacher sind, unterschreib mir doch hier mal die Blanko-Überweisungsträger, dann haben wir nicht mehr so viel Gerenne. Oder damit ich das machen kann, unterschreib mir noch mal hier die Vollmacht, dann brauchen deine Kinder, die wohnen alle weit weg, nicht extra herkommen. Und so nimmt das dann seinen Lauf. Es wird den Vollmachtnehmern viel zu einfach gemacht. Eine Vollmacht, selbst wenn schon eine besteht, für, nehmen wir mal an, die Kinder, kann man die durch eine neue Vollmacht problemlos innerhalb von 1 Minute ersetzen.
Das heißt, deine Forderung wäre, dass solche Vollmachten nicht ganz so einfach aufzusetzen sind. Oder was würdest du dir wünschen, wenn man es jetzt so formuliert?
Dass man tatsächlich das vor einer öffentlichen Stelle machen muss und sei es vielleicht sogar vor einem Notar. Und dann auch geguckt wird, wenn es noch geht, wenn der Betroffene noch selber sprechen kann, sich selber dazu äußert. Oder vielleicht auch tatsächlich, dass man sagt, die Angehörigen müssen einmal dazukommen und sich auch äußern. Und wenn irgendwelche Zweifel bestehen, dann wird noch mal tiefer geforscht.
Das hätte in eurem Fall sehr viel verhindern können.
Auf jeden Fall, ja.
Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Frederik, ich fand es wahnsinnig spannend, weil ich eben solche Fälle auch nur von außen kannte. Genau das, was du gerade gesagt hast. Mit diesem Gefühl, sind das vielleicht die geldgierigen Kinder, die nicht wollen, dass die neue Frau des Vaters da gut bei abschneidet. Also genau diese Gedanken habe ich mich jetzt auch gerade bei erwischt. Ich stelle ja meinen Gästen immer 2 Fragen zum Abschluss. Die erste ist, wenn du heute auf diesen einen Moment zurückblickst, welches Gefühl löst das in dir aus?
Immer noch totale Traurigkeit und ganz viel Unsicherheit. Da in sein Zimmer zu kommen, den Vater da so liegen zu sehen und dann nicht zu wissen, ja, rufen wir jetzt den Krankenwagen oder vielleicht auch gleich den Bestatter. Ich muss dazu sagen, mein Vorteil war natürlich, ich stand nie alleine da. Zum Glück hatte ich ja immer meine Schwester an meiner Seite und wir haben alles von vornherein zusammen entschieden und klären können.
Das ist, glaube ich, schon eine große Erleichterung, dass man sich da eben absprechen kann, dass man füreinander da ist und sich auch irgendwie zuhört und sich mal in den Arm nehmen kann. Zum Glück habt ihr das gemeinsam so erkämpft, wie ihr es erkämpft habt. Wie war das denn heute für dich, mit mir über diesen einen Moment und alles, was davor und danach passiert ist, zu sprechen?
Ja, irgendwie jedes Reden darüber löst wieder diese Wut aus, ganz klar. Was da mit unserem Vater gemacht wurde. Aber dafür muss ich sagen, warst du der perfekte Gesprächspartner. Es war ein richtig tolles Gespräch. Vielen Dank, Philipp.
Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir vielleicht mit dem Gespräch ein paar Leute warnen können, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und eben, wenn man schon so das Gefühl hat, dass da irgendwie was komisch ist beim Papa oder beim Opa oder bei der Oma, dann hast du uns ja jetzt auch gesagt, wie man reagieren kann. Also deswegen, ich habe heute ganz viel gelernt. Friederike, vielen Dank, dass du uns deine und eure Geschichte erzählt hast.
Sehr gerne. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Das war wirklich eine krasse Geschichte. Als ich das erste Mal gehört habe, es geht um Vorsorgevollmachtsmissbrauch, konnte ich mir da gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Aber das ist ja wie im Film I Care a Lot. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht gesehen habt. Gibt's auf Netflix mit Rosamund Pike. Also, dass es sowas in der Realität gibt, ist wirklich gruselig. Nächste Woche habe ich Claudia zu Gast. Claudia wird mir ihre Geschichte erzählen, die wirklich krass ist. Sie war als junge Frau jahrelang verheiratet mit einem Mann, der sie nicht gut behandelt hat. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Das, was er heimlich neben der Ehe mit Claudia gemacht hat, war viel schlimmer, als sie sich jemals hätte ausmalen können. Sein Kartenhaus fängt an zu zerfallen, als plötzlich die Polizei vor der Tür steht. Die Folge mit Claudia hört ihr wie immer zuerst bei Podimo und dann 2 Wochen später überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr bei diesem Podcast auf Folgen drückt, falls ihr das noch nicht getan habt und mir eine Bewertung dalasst. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!
Dieser eine Moment, der Podcast mit Philipp Fleiter, ist eine Produktion von Philipp Fleiter und WeMind im Auftrag von Podimo. Redaktion Philipp Fleiter, Laila Keuthage und WeMind. Sounddesign und Schnitt Marius Fuchtmann für WeMind.